SWR 2 Forum.
Heute, ja, ich will. Ist die Ehe wieder modern? Am Mikrofon ist Doris Maul. Heiraten war lange Zeit out. Wer hip sein wollte, der lebte ohne Trauschein zusammen. Parallel dazu haben sich neue Familienmodelle etabliert. Aber jetzt scheint es zumindest eine neue Lust auf die Ehe zu geben. Seit einigen Jahren steigt die Zahl der Eheschließungen kontinuierlich an. Werden wir also wieder romantischer? Oder hat es vor allem wirtschaftliche Gründe, dass sich mehr Männer und Frauen das Ja-Wort geben? Warum glauben viele Menschen jetzt offenbar wieder an den Bund für das Leben, obwohl doch noch immer ein Drittel aller Ehen in Deutschland in die Brüche geht? Darüber werden wir heute diskutieren. Und eine meiner Gesprächspartnerinnen in diesem SWR2-Forum ist die Historikerin Professor Monika Wienfort. Frau Wienfort, nach allem, was Sie lesen, hören und studieren, würden Sie so weit gehen, von einer Renaissance der Ehe zu sprechen?
Also Renaissance ist ein großes Wort. Ich würde vielleicht von einem Comeback auf niedrigerem Niveau sprechen. Die Ehe ist wieder populärer geworden. Sie findet mehr Anklang, als das in den 80er, 90er Jahren des 20. Jahrhunderts der Fall war. Die Zahlen steigen, aber ihren Höhepunkt, den sie im 20. Jahrhundert in den 50er und 60er Jahren hatte, wird sie, glaube ich, nicht mehr erreichen.
Dr. Hans Jeluschek ist Psychologe und Paartherapeut. Herr Jeluschek, wie sehen Ihre Erfahrungen in der therapeutischen Praxis aus? Wie wichtig ist die Ehe heute als Beweis einer gelingenden Liebe?
Also es gibt ja zwei so grundsätzliche Bedürfnisse im menschlichen Leben und auch in Beziehungen. Das ist einerseits das Bedürfnis nach Autonomie und auf der anderen Seite das Bedürfnis nach Bindung. Und ich glaube, dass die Entscheidung für eine Ehe dann eher die Seite der Bindung bestärkt. Und das lange Zeit, also so seit den 60er, 70er Jahren, eben das in den Hintergrund getreten ist. Man hat sehr viel von Liebe und der emotionalen Liebe gesprochen. Aber die Entscheidung füreinander, sich zu binden, auch mit juristischen Konsequenzen, was ja eine Ehe bedeutet, das hat man gescheut. Und jetzt, glaube ich, wird auch das Bedürfnis, dass es eine ganz klare Bindung, die auch äußere Konsequenzen hat, wenn man sie wieder aufkündigt. Dieses Bedürfnis wird jetzt wieder stärker und darum werden auch wieder mehr Ehen eingegangen. Davor war es oft so, dass die Menschen eben gesagt haben, also was brauche ich eine Ehe, wenn wir uns lieben, ist es ja gut, aber das hat dann doch sehr viel Unsicherheit auf die Dauer gegeben und diese Sicherheit in der Bindung, die suchen wir auch und dieses Bedürfnis macht sich jetzt wieder stärker bemerkbar.
Mein dritter Gast ist Professor Dr. Johannes Kopp, Familiensoziologe an der Universität Trier. Herr Kopp, an Sie die Frage, spricht die rege Nutzung von Datingportalen, die wir ja schon seit längerem beobachten können, nicht eher für die Zunahme unverbindlicher Beziehungen als für eine neue Lust auf Ehe?
Ich bin da immer etwas skeptisch, was diese ganzen Fragen auch nach neuer Lust für Ehe und Entwicklung anbetrifft. Ich weiß nicht, ob Ehe wirklich unmodern war. Natürlich verändern sich die Zahlen der Eheschließung, aber wir müssen uns ja auch anschauen, wie denn eigentlich die Entwicklungen in der Perspektive für die einzelnen Personen sind, wie die Wahrscheinlichkeiten sich verändert haben zu heiraten und nicht. Natürlich ist die Frage, wann man heiratet. Und wenn man in den 1950er oder 60er Jahren natürlich relativ rasch zu Beginn einer Beziehung geheiratet hat, dann lag das natürlich auch an juristischen und strukturellen Rahmenbedingungen. Sie durften als nicht eheliches Paar einfach nicht zusammenleben. Es gab den Kuppelei-Paragraphen und ähnliches mehr. Insofern, neue Lust auf Ehe weiß ich nicht. Die Dinge mit den Datingportalen sind zwiespältig. Ich glaube, das ist natürlich einfach jetzt ein anderer Weg, Menschen kennenzulernen, der natürlich auch nicht überwiegend in die Ehe mündet. Aber das tun andere Wege auch nicht. Also insofern sehe ich da keinen so großen Widerspruch.
Also ich habe da das Bedürfnis nach Differenzierung herausgehört. Ja. Vielleicht einfach auch nochmal nachgeschoben. Tatsächlich die nackten Zahlen, auf die wir uns hier beziehen, wenn wir diskutieren, die stammen vom Statistischen Bundesamt. Und danach haben sich im Jahr 2016 401 1000 Paare das Ja-Wort gegeben. Das ist zwar deutlich weniger als nach dem Zweiten Weltkrieg, also in den 1950er Jahren. Frau Wienfort hat das kurz angesprochen. In den 1950er Jahren gab es mehr als 600.000 Eheschließungen pro Jahr. Aber dennoch, der jahrelange Sinkflug, den wir beobachten konnten, vor allem in den späten 1960er und 1970er Jahren, aber dann auch nochmal Anfang der 90er Jahre, der hat sich doch jetzt in einen klaren Aufwärtstrend verkehrt. Inwiefern also lassen sich aus solchen Zahlen tatsächlich gesellschaftliche Trends ableiten?
Aus der historischen Sicht könnte man auf jeden Fall argumentieren, dass es ein wichtiges Zeichen ist, dass der Trend, von dem wir alle über die letzten Jahrzehnte immer nur gesehen haben, er geht nach unten, die Zahlen sinken und sinken und niemand wusste, wann sie stoppen werden, dass der jetzt doch angehalten scheint. Und von daher finde ich schon, Herr Kopp, man kann doch jetzt sagen, dass man im Moment prognostizieren kann, dass zumindest ein Teil der Bevölkerung weiter an der Ehe als Modell festhalten wird.
Das glaube ich also wirklich auch. Und ich meine schon, dass das doch in gewisser Weise ein neuer Trend ist, der wieder aufgelebt ist, weil es ist ja so, dass früher die Liebe als Motivation für die Ehe eigentlich keine große Rolle gespielt hat. Die Liebe als Motivation für Ehe, das ist eigentlich erst in der Zeit der Romantik so deutlich geworden. Und dieser Trend hat sich dann schon sehr stark verstärkt. Also ohne, dass man einander liebt, kann man doch nicht heiraten. Und das ist dann auch verstärkt worden durch die Emanzipationsbewegung der Frauen, dass die Frauen dann auch einfach eine intensive Liebe erleben wollen, auch von Seiten des Mannes, um sich auf ihn einzulassen. Und auf der anderen Seite hat man aber, weil man eben dann nicht so sehr die Sicherheit hat, dann eher auf die Ehe verzichtet, weil man nicht wusste, ob dann nicht noch jemand kommt, den ich vielleicht noch viel mehr liebe.
Worauf beziehen Sie sich jetzt? Auf welchen Zeitraum, Herr Jeluschek?
Das geht natürlich schon sehr lange, aber der Zeitraum zuletzt so halt seit den 68ern, in den 68er Jahren, ist dieser Trend, nicht jetzt eine Entscheidung zu fällen, zum Standesamt zu gehen, sondern einfach sich darauf zu verlassen, dass die Liebe, die intensive Liebe einem zusammenhält und wenn sie nicht mehr da ist, dann geht man halt wieder auseinander. Das, glaube ich, ist ein entscheidender Punkt. Und jetzt wird wieder stärker deutlich, dieses Bedürfnis auch nach Bindung und nach einer gewissen Sicherheit. Und das ist natürlich dann auch eine Motivation für die Entscheidung für eine Ehe, auch eine formelle Ehe.
Aber vielleicht, Herr Jeluschek, könnte man auch sagen, dass die neue Lust an der Ehe bedeutet, dass man jetzt auch in der Ehe Autonomie erwartet.
Ja.
Und dass das auch möglicherweise berechtigter ist, als das lange Zeit mit der starken rechtlichen Ungleichheit zwischen Männern und Frauen der Fall war. Also kurzum, die Frauen könnten mehr Lust an der Ehe haben, weil sie nun erwarten können, dass sie nicht mehr rechtlich benachteiligt sind, wie das im 19. Jahrhundert generell und im 20. Jahrhundert auch über weite Strecken der Fall gewesen ist.
Vielleicht lassen wir jetzt mal den Herrn Kopp zu Wort kommen mit seinem Bedürfnis nach Differenzierung.
Ja, vielen Dank. Es ist schwierig, einfach was den historischen Rahmen anbetrifft. Wenn man natürlich sozusagen bis in die Romantik zurückguckt, dann hat sich da ganz viel verändert. Das stimmt vollkommen. Wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahrzehnte oder Jahre betrachtet, wäre ich sehr vorsichtig aufgrund der von Ihnen ja geschilderten Entwicklungen, die im Statistischen Bundesamt dokumentiert werden, wirklich von sowas wie einer neuen Lust zur Ehe zu sprechen. Was wir uns betrachten müssen, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit für einzelne Personen, zu heiraten. Das ist der eine Aspekt und der andere Aspekt ist natürlich, wann passiert das? Wie sieht das Timing dieser Bildung familialer Prozesse aus? Da können wir einen Unterschied feststellen. Soweit ich das im Überblick habe, sind die Heiratswahrscheinlichkeiten, da gibt es Auf und da gibt es Abs, das ist einfach so. Aber die große Linie ist da relativ konstant. Was wir feststellen, ist ein deutliches Aufschieben der Ehe auch im Beziehungsverlauf. Während man früher zusammenziehen, heiraten, Familiengründung, letztendlich ein relativ dicht gepacktes Paket. Das hat sich auseinanderentwickelt, sodass man heute zusammenzieht, erstmal eine Beziehung hat, dann zusammenzieht und dann kommt die Ehe und die Kinder in einer, naja, nicht beliebigen, aber in einer doch relativ variablen Reihenfolge.
Aber gibt es denn dazu Studien, also zu dieser Wahrscheinlichkeit, die Sie jetzt schon mehrfach angesprochen haben?
Dazu gibt es Studien und die Wahrscheinlichkeiten liegen eben doch so bei 80, 90%. Das ist natürlich ein großer Spielraum, 80 oder 90, das gebe ich zu.
Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Die Wahrscheinlichkeiten von was?
Wahrscheinlichkeiten, dass sie in ihrem Leben heiraten werden. Und wenn man von Lust auf Ehe spricht, ist das ja eigentlich gemeint. Es gibt ähnliche Entwicklungen, wenn man sich Geburtenzahlen, Fertilitätsveränderungen betrachtet. Die Zahl der dauerhaft kinderlosen Personen hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht so dramatisch verändert. Es gibt da Änderungen, unbestritten, aber nicht so dramatisch, wie das in der öffentlichen Meinung häufig dargestellt wird.
Auf die Geburtenzahlen werden wir sicherlich nachher auch noch als einen Faktor, der eine Rolle spielt, eventuell bei der Anzahl der Eheschließungen kommen. Aber vielleicht jetzt nacheinander die Faktoren durchdeklinieren, die eine Rolle spielen könnten für diese neue Lust auf Ehe, beziehungsweise vielleicht werden wir auch noch weiter darüber streiten, ob es die denn tatsächlich gibt oder nicht. Ich habe eine Studie des National Bureau of Economic Research gefunden. Das ist eine US-amerikanische Non-Profit-Forschungsorganisation. Die Studie stammt aus dem Jahr 2014. Danach neigen verheiratete Menschen dazu, gesünder, geselliger und im Allgemeinen glücklicher zu sein. Was sagen Sie dazu? Stimmt das?
Gesünder würden wir glauben, bei glücklicher wären wir vielleicht skeptisch.
Wer ist wir?
Die Geschichtswissenschaft, die das diskutiert. Das hängt aber sicherlich auch damit zusammen, dass in historischer Perspektive über Emotionen und emotionale Einstellungen nachzudenken und zu forschen natürlich nochmal viel schwieriger ist als in den gegenwartsorientierten Wissenschaften. Also in der Soziologie, Psychologie traut man sich sicherlich eher etwas über Glück auszusagen. Also für die Geschichtswissenschaft ist das schwierig.
Es ist ja so, ich glaube schon, dass dieses Gesünder, das stimmt und das hat sicher damit zu tun mit dem mehr Sicherheit. Wenn ein Zusammenleben allein darauf gründet, ob man sich lebendig liebt, ja, dann ist es immer einer größeren Unsicherheit ausgesetzt. Denn mal bin ich mehr in der Stimmung, den anderen zu lieben und mal bin ich mal auch sauer auf ihn und so weiter. Und wenn durch jedes Sauersein und durch jeden Ärger, den der andere hat, gleich die ganze Beziehung in Frage steht, ist das natürlich ein Faktor von Unsicherheit. Wenn der andere eine ganz klare Entscheidung auch vor Standesamt oder auch in der Kirche vor dem Priester oder vor dem Pastor gefällt hat, dann hat er sich so voll, ganz und gar für die nächste Zukunft in seinem Leben zu mir bekannt. Und das schafft natürlich dann schon über das Tagesgefühl hinaus eine größere Sicherheit.
Ja, auch in der Soziologie ist das ein Befund. Gesünder in Ehen, ja, die Lebensstile sind in dieser Hinsicht positiver. Das hat aber natürlich auch ein bisschen damit was zu tun, dass ein ganz wesentlicher Aspekt wegfällt. Erstens mal sind die Leute älter in aller Regel in der Ehe. Die Suche auf dem sogenannten Partnermarkt ist nicht mehr notwendig. Die Leute gehen nicht mehr in die Kneipen. Sie leben natürlich insofern auch gesünder, dass sie regelmäßiger leben in Partnerschaften.
Was meinen Sie damit, die Suche auf dem Partnermarkt ist nicht mehr nötig?
Sie gehen nicht jeden Abend in die Kneipe, trinken weniger Alkohol und rauchen weniger.
Ach so, Sie meinen, wenn die verheiratet sind. Ja, genau.
Ja, und sie suchen auch nicht mehr im Internet wieder nach neuen Partnern, jedenfalls in der Regel.
In der Regel, ganz genau.
Vielleicht ist es auch umgekehrt so, dass Alleinsein und Einsamkeit tendenziell eher krank macht und wir davon ausgehen können, dass Ehe als eine Form von Zusammenleben mit jemandem anderen gesünder macht. Das würde sich aber sicherlich auch in nicht-ehelichen Paarbeziehungen, die stabil sind, so zeigen, nehme ich mal an.
Ja, das schon, das glaube ich auch. Aber eben die Unsicherheit ist da schon eine Spur größer, weil der andere nie wirklich eine klare Entscheidung, ich will mit dir zusammenleben, so wie es durch eine eheliche Entscheidung geschehen ist.
Und glücklicher würde ich auch zustimmen, der Herr Jelischek hat das vorhin schon betont, es gibt dieses Bedürfnis nach Bindung. Jemand, der das zumindest nicht erfüllt hat, ist tendenziell unglücklicher.
Ja.
Ob die Leute jetzt verheiratet sein müssen oder nur dauerhaft zusammenleben, da ist die Datenbasis, soweit ich das weiß, relativ gering, weil auch diese neuen Lebensformen, die ja so neu nur auch wieder nicht sind, einfach nicht in einer solchen Fülle auftreten, dass sie wirklich gut untersuchbar sind.
Was sagt denn die soziologische Forschung, wenn wir jetzt mal andersrum fragen, welche Erwartungen an die Ehe lassen die Leute vor den Traualtar treten?
Die dauerhafte Bindung. Wir alle haben eine Unendlichkeitsfiktion. Man weiß, dass Ehen geschieden werden. Die Zahlen sind Auch hier nur schwer zu interpretieren. Es gibt ja immer diese These, dass ein Drittel aller Ehen in der Scheidung endet, was im Umkehrschluss dann aber auch wieder heißt, dass zwei Drittel aller Ehen zusammenbleiben, bis, wie das ja in der kirchlichen Zeremonie so hübsch heißt, der Tod sie scheidet. Und das ist heute sehr, sehr lange. Heiratsalter liegt so bei um die 30, ein bisschen mehr. Männer sind auch immer 2 Jahre älter im Schnitt. Die durchschnittliche Lebenserwartung dieser Menschen ist 80 Jahre. Das heißt, 2/3. Ich weiß, das lässt sich so ganz genau nicht rechnen, wenn mir Statistikerkollegen zuhören, wenn sie die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber im Schnitt sind die Ehen so lange zusammen wie in der historischen Entwicklung, wenn ich das nur irgendwie sehe, noch nie.
Ja, ich glaube, das ist wirklich etwas, was man beachten muss, dass noch nie Paare so lange zusammengelebt haben, wie das heute der Fall ist. Und wenn wir stark die Scheidungszahlen betonen, gerät das immer aus dem Blick. Aber de facto ist es so, dass Paare noch nie so lange zusammengelebt haben wie heute.
Frau Wienfort, Sie haben sich ja als Historikerin mit der Geschichte der Ehe seit der Romantik beschäftigt. In Ihrem Buch Verliebt, Verlobt, Verheiratet schreiben Sie, die Ehe sei heute, im Gegensatz zur Ehe im 19. Jahrhundert, eine Möglichkeit, das Geliebtwerden sozial zu dokumentieren. Was meinen Sie damit genau?
Damit meine ich zunächst mal, dass Ehe heute ein freiwilliges Bekenntnis ist, jedenfalls in unserer Weltgegend unter normalen Bedingungen, womit ich nicht Phänomene wie Zwangsehen irgendwie ganz ausschalten will. Das ist ja klar, dass es das gibt, aber im Regelfall ist es ein freiwilliges Bekenntnis und dafür nutzt man auch eine Form von feierlichem Anlass, von Fest, um zu zeigen, diese Beziehung soll halten, ein Leben lang, jedem allerdings auch hier wieder, das ist ja historisch noch nicht ganz so alt, ist klar, wenn es gar nicht geht, dann ist eine Ehe eben auch wieder auflösbar. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle bei der Neigung zur Ehe, dass es heute sowohl rechtlich möglich ist, als auch sozial akzeptiert ist, eine Ehe wieder zu trennen, geschieden zu sein. Das war nicht immer so. Also auch nicht bis weit ins 20. Jahrhundert hatten Geschiedene doch mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Und von daher glaube ich, dass das heute auch mit ein Grund sein kann. Man kann die Vorteile in Anspruch nehmen, aber gleichzeitig vielleicht doch auch die Form von Autonomie behalten, die ein Individuum in der Spätmoderne für sich beanspruchen will.
Herr Jeloschek, wie sieht es aus in der Praxis? Was hören Sie da so, warum sich die Männer und Frauen, die zu Ihnen kommen, ursprünglich das Ja-Wort gegeben haben? Und wie haben sich die Motive in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren vielleicht auch verändert?
Also nach wie vor ist es so, dass die Motivation, eine Ehe einzugehen, nicht in erster Linie ist, Kinder zu kriegen, nicht in erster Linie ist, einen Sozialstatus zu erreichen oder ein Familienunternehmen weiterzuführen oder so, sondern das einzige sozusagen gültige Motiv ist, dass die beiden einander lieben. Insofern ist es schon so, dass eben die Hauptmotivation, oder man kann fast sagen die einzige Motivation, eine Ehe einzugehen, das Erlebnis, das subjektive Erlebnis der wechselseitigen Liebe ist. Und es ist natürlich so, das ist die eine Seite, die Liebe, die Bindung. Die andere Seite, was auch jetzt immer schon auch von der Frau Wienfort betont wurde, ist eben auch die Autonomie. Und das ist heute etwas, was Paare unbedingt wollen, dass sie in der Ehe eine Balance erleben zwischen ausreichend Bindung, dass man sich wirklich auch sicher fühlt, wir gehören zusammen, und auf der anderen Seite aber auch genügend Freiraum für das Individuum, und zwar nicht mehr nur so wie früher vielleicht war für die Männer und die Frauen, die sind zu Hause gesessen und haben nur für die Beziehung gesorgt, sondern genauso stark heutzutage für die Frauen.
Aber die Autonomie, das Bedürfnis nach Autonomie als eines der Motive, das möglicherweise jetzt auch den Anstieg, die Zunahme der Eheschließungen erklären könnte, das klingt aufs erste Hören zumindest widersprüchlich.
Ja, ich glaube auch nicht, dass das Bedürfnis nach Autonomie das Entscheidende ist für den Anstieg der Ehezahlen, sondern ich glaube im Gegenteil, das Bedürfnis nach Bindung, das Bedürfnis nach Autonomie, das war auch möglich in der Zeit, wo man einfach dann zusammenlebt.
Genau,
Weil da, man hat ja dann nicht die ganze Prozedur einer Scheidung und so weiter, man kann einfach wieder auseinandergehen. Und von daher, die Ehe ist, glaube ich, schon stärker auf der Seite des Bedürfnisses nach einer festen Bindung. Aber Bindung, nicht sozusagen ohne Autonomie, sondern Bindung einerseits und wirklich Autonomie, Freiraum andererseits. Das ist heute das Beziehungs- und auch das Eheideal.
Dem würde ich voll und ganz zustimmen. Liebe ist das, was zählt. Das haben Sie ja vorhin auch gesagt.
Ja.
Dass man das in der Ehe über lange Zeit einfach nur machen konnte, hat ja natürlich auch rechtliche Ursachen.
Genau.
Es gab bis, glaube ich, in die 70er Jahre den Kuppelei-Paragraph. Sie konnten einfach nicht zusammenziehen, wenn sie nicht verheiratet waren. Sie konnten sich kein Hotelzimmer nehmen, wenn sie nicht ein Ehepaar waren.
Sie würden kaum eine Wohnung gefunden haben, eine gemeinsame jedenfalls
ja,
nicht.
Genau.
Ihnen durfte das niemand vermieten. So einfach war das. Der machte sich strafbar. Insofern ist das heute, müsste man, um seine Liebe zu dokumentieren, ja nicht unbedingt heiraten.
Also mir ist das Ganze jetzt doch vielleicht ein bisschen zu romantisch. Also,
ja, also ich habe
mit der Liebe, das stimmt schon, dass das das entscheidende, legitime Begründungsargument ist. Wir sollten jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass es keine anderen ökonomischen Motive, Motive des Statuswahrens. Versuchen Sie in einem höheren Management heutzutage eine Position zu erreichen. Das wird sehr gerne gesehen, dass Sie verheiratet sind, weil das eben eine bestimmte Form von Stabilität im Leben garantiert und so weiter und so weiter. Es gibt immer noch sehr, sehr viele sehr, sehr gute ökonomische Gründe zu heiraten, besonders in Paarbeziehungen, wo Kinder leben und einer der Partner sich mehr der Kindererziehung widmet. Also nicht zu viel Idealisierung,
aber
Liebe als Geltungsgrund wichtig ist, das ist, glaube ich, doch auch
und
richtig.
Und das will ich überhaupt gar nicht bestreiten, dass auch die anderen Motive eine große Rolle spielen.
Aber ich habe dennoch immer noch so ein Problem mit diesem Bindungsaspekt. Die Ehe galt ja lange Zeit, vor allem eben in den wilden 68er Jahren, als Ort zu starker Bindung, als Ort der Repression beinahe.
Ja.
Und persönliche Unabhängigkeit ist heute, ich würde beinahe sagen, so wichtig wie nie zuvor.
Ja.
Trotzdem heiraten wieder mehr Paare. Wie passt das zusammen?
Das passt, glaube ich, schon zusammen, weil eben dieses Bedürfnis nach Bindung auch da ist. Aber nicht jetzt einfach im Gegensatz zur Autonomie, sondern Bindung zusammen mit Autonomie. Wir brauchen beides und das spüren die Menschen. Und in einem bloßen Zusammenleben, wenn jeden Tag sich einer in jemand anderen sozusagen verlieben kann, das ist nicht bei allen so. Manche sind sich ganz sicher dann auch ohne Trauschein. Ja? Aber doch für viele ist dieses Leben ohne Trauschein ist einfach eine unsichere Angelegenheit. Und von daher wollen die Menschen dann schon stärker auch, dass man füreinander wirklich eine klare, verbindliche Entscheidung trifft. Und das ist der Ausdruck davon, der gängige Ausdruck davon ist schon die Eheschließung, sei es zivil oder auch kirchlich.
Herr Kopp, was sagt die soziologische Forschung dazu?
Ich würde dem Herrn Jelischek vollkommen zustimmen. Das ist ein symbolisches Handeln nochmal, diese Ehe zu schließen. Ganz abgesehen davon, dass es natürlich auch andere Aspekte gibt. Eheschließungen finden heute nicht mehr zu Beginn der Partnerschaft statt. Das ist häufig auch die Möglichkeit, Feste zu feiern, als Event das zu gestalten, es öffentlich auch zu dokumentieren. Sie hatten da vorhin so leichte Bedenken gegen unsere allzu romantische Vorstellung eventuell von Ehe. Liebe hat ja ganz unterschiedliche Aspekte. Liebe heißt ja aber auch die Anerkennung auf so einer partnerschaftlichen Ebene. Ein Kollege hat mal ein Buch geschrieben, das hieß Lob der Routine. Und das gehört natürlich auch zu Beziehung, dass man sich kennt, dass man verlässlich ist gegenseitig.
Ja, aber
vielleicht spielt ja auch eine Rolle, dass man heute eben nicht mehr durch nicht-eheliches Zusammenleben eine Form von Protest oder gesellschaftlicher Abweichung oder so demonstrieren kann. Und insofern fällt der Grund, dass man aus Prinzip, wenn man so will, nicht heiraten wollte bei doch bestehender langjähriger Beziehung, vielleicht heute auch eher weg oder ist eben dann doch nicht mehr so maßgeblich. Und andere Gründe für die Ehe, ich erinnere daran, immer noch wirtschaftliche Absicherung des schwächeren Partners, auch in der Zukunft. Also das würde ich nicht ganz gering schätzen.
Solche
Motive sind auch wichtig.
Dann bleiben wir doch mal dabei. Also welches sind denn heute in der Gegenwart die wirtschaftlichen Vorteile, die eine Ehe mit sich bringt?
Also zunächst mal ist das gemeinsame Wirtschaften im Regelfall, wenn man das nicht anders vereinbart hat, also durch ein Gütertrennungssystem etwa, ist das gemeinschaftliche Wirtschaften die Regel. Und das bedeutet eben auch, dass die Unterschiede im Einkommen zwischen den Partnern ausgeglichen werden während der Beziehung und dass dadurch eben auch für das Ende der Beziehung, das kann durch Tod sein, also Witwen oder Witwer, aber eben auch durch Ehescheidung, auch nacheheliche Versorgungsansprüche bzw. Möglichkeiten des Ausgleichs zwischen dem wirtschaftlich Stärkeren und dem Schwächeren entstehen. Und je größer natürlich die Unterschiede sind, desto stärker wirkt es sich aus. Und vor allen Dingen für den Fall, dass diese rechtliche Beziehung Ehe endet, spielt es eine enorme Rolle, würde ich sagen, auch noch heute.
Ergänzend müsste man vielleicht noch sagen, die allermeisten Ehen münden ja auch in Familien. Das heißt, da werden Kinder geboren. Und man mag dazu stehen, wie man will. Die meisten finden das höchstwahrscheinlich zumindest kritisch. Immer noch kümmern sich vor allem Frauen um Kinder und stecken auch zu einem Gutteil ihre Erwerbstätigkeit zurück. Wir haben zwar einen extrem hohen Anteil an erwerbstätigen Frauen und auch Müttern, aber der große Teil davon ist eben teilzeiterwerbstätig. Das hat für Alterssicherung etc. extreme Konsequenzen, was die Versorgung anbetrifft. Hier entstehen einfach Ungleichheiten, die werden durch diesen ehelichen Vertrag zumindest teilweise abgemildert.
Absolut richtig.
Sie hören das SWR2 Forum heute. Ja, ich will, ist die Ehe wieder modern? Frau Wienfort, heute kann ja in Deutschland, seitdem es nun auch endlich bei uns die Homo-Ehe gibt, wirklich jeder heiraten, der das möchte. Hat das vielleicht auch einen Einfluss auf die Zahl der Eheschließungen?
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass der Einfluss noch nicht so groß sein kann, einfach weil das noch nicht so lange möglich ist. Und der Anstieg oder die Erholung der Ziffern, von denen wir sprechen, der hat ja früher eingesetzt. Ich finde dieses Phänomen vor allen Dingen deshalb interessant, weil es eben zeigt, dass auch Milieus, die nicht traditionell sind, dass doch das Modell Ehe eine so große Anziehungskraft ausgeübt hat, dass sie es gefordert haben als eine Form der Gleichstellung mit der Mehrheitsgesellschaft und dass diese Gleichstellung jetzt erfolgt ist.
Sie haben jetzt vom Ehemodell gesprochen. Herr Jaluschek, gibt es vielleicht sogar so etwas wie einen Ehemythos?
Also ich glaube, heutzutage kann man das nicht mehr so stark betonen, Ehemythos. Ich glaube, die Paare schauen das ziemlich realistisch an. Und da spielen sicher diese wirtschaftlichen Faktoren, die genannt worden sind, eine große Rolle. Ich glaube aber immer wieder und immer noch, dass dieser Punkt, wenn wir heiraten, dann sagt jeder dem anderen ganz ausdrücklich, ich will dich zur Frau haben, ich will dich zu meinem Mann haben. Und das heißt auch, es ist eine Entscheidung, die auf Dauer ist, der Absicht nach auf jeden Fall auf Dauer ist.
Es gibt vielleicht noch ein Argument, was für die Popularität von Ehe spricht. Das ist die recht hohe Wiederverheiratungsquote. Das ist, denke ich, auch ein Faktor.
Ja, dass das nicht mehr ausgeschlossen ist. Ja.
Diejenigen, die geheiratet haben, deren erste Ehe gescheitert ist, entscheiden sich zum großen Teil, je nach Gruppe, Frauen, Männer und natürlich in den Altersgruppen sind die Zahlen unterschiedlich, aber gerade unter den jüngeren Geschiedenen und unter den Männern ist die Wiederverheiratungsquote überaus hoch und das heißt, Mann oder Frau will gerne verheiratet sein.
Ja,
auch das
ja.
ist ein Punkt, der attraktiv ist.
Und eben, es ist nicht einfach ein für alle Mal vorbei, sondern die Möglichkeit, eine zweite Ehe einzugehen, ist wiederum gegeben. Und von daher ist es, glaube ich, leichter dann, sich für so eine Entscheidung zu entschließen, weil das ja nicht heißt, dann bin ich auf Gedeih und Verderb bis zum Lebensende an den einen gebunden, auch wenn ich darunter furchtbar leide.
Sie selber haben ja auch diese Erfahrung gemacht.
Ja, ich bin einmal durch Scheidung allein wieder geworden und das andere Mal allerdings durch den Tod meiner Frau.
Ja. Herr Kopp, inwiefern spielt auch das veränderte Männerbild eine Rolle? Dem Mann wird Familie wichtiger. Die Familie steht in den Werten vor Karriere machen. Deshalb gewinnt das Privatleben an Bedeutung und damit vielleicht auch das Heiraten.
Meine These war ja ohnehin, dass das Heiraten noch nie unmodern war. Und die immer wieder aufgeführten 68er und der Protest gegen traditionelle Formen, wie viele Menschen waren das denn? Das ist nicht so dramatisch.
Na gut, aber die Zahlen sind in den Keller
gegangen. Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeiten sich nicht so dramatisch geändert haben. Die Zahlen sind heruntergegangen. Was aber natürlich auch daran liegt, dass dann die geburtenstarken Jahrgänge nicht mehr geheiratet haben. Das muss man sich von der statistischen Seite her sehr genau angucken, bevor man da solche Trends hineinlegt. Wenn man sich beispielsweise Jugendstudien betrachtet, die Shell-Jugendstudie, die es jetzt, glaube ich, seit über 50 Jahren gibt, dort ist Ehe und Familie, Partnerschaft und Familie, aber auch Ehe und Familie ein nahezu durchgehend hohes Gut. Das ist etwas, was Jugendliche quer durch alle Schichten, ob Männer oder Frauen, ob Nord oder Süd, immer sehr hoch geschätzt haben und was ihr subjektives Lebensziel ausgeben. Das funktioniert nicht immer. Man muss den richtigen Partner finden. Aber in der subjektiven Wertschätzung war das immer hoch. Auch bei Männern. Was jetzt natürlich hier eine Rolle spielt, Partnerschaften und Ehen sind natürlich etwas, was doch auch immer auf Kinder bezogen ist. Großziehen von Kindern ist ein aktiver, sich beteiligender Mann. Und das meine ich nicht nur in den ersten Sekunden dieser Geschichte, sondern gerade in der Erziehung, im Aufziehen der Kinder, etwas extrem Wichtiges, gerade wenn Frauen, was sie eben nun sind, häufiger erwerbstätig sind. Das unter einen Hut zu bringen, ist ein nicht einfaches Problem.
Ja, es gibt einfach diese Aufteilung nicht mehr. Der Mann ist für den Beruf zuständig, die Frau für die Familie.
Nicht
und
mehr
darum,
so.
Und viele Männer wollen heute auch wirklich vollwertige Partner und vollwertige Väter sein.
Ja, aber daran ändert doch auch die Eheschließung ja oder nein nichts.
Nein, die Eheschließung ändert daran nichts, aber es gibt eben dieses alte Bild der Ehe nicht mehr. Der Mann ist für die Existenzsicherung zuständig und die Frau ist für die Familie zuständig.
Also umgekehrt, die Ehe ermöglicht jetzt auch der Frau aktiv am Berufsleben, am Arbeitsleben teilzuhaben, weil es diese Vorstellungen nicht mehr gibt.
Ich würde dem nicht so einfach zustimmen. Es ermöglicht das natürlich, aber es ermöglicht das natürlich auch ohne Ehe. Der Unterschied besteht, glaube ich, wirklich, das hat Daniela schon gesagt, dieses symbolhafte sich gegenseitig vergewissern, dass man das als eine dauerhafte, ernst gemeinte Beziehung sieht.
Ja,
sich das gegenseitig, sage ich mal, zu geloben, auch Ehegelübde abzulegen und ähnliches mehr, was ja nicht immer nur diesen religiösen Hintergrund hat. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Man macht das ja auch vor Familie und Freunden, vor Leuten, die in diesem erweiterten Netzwerk auch Möglichkeiten haben, da wieder einzuschreiten. Und das ist ein wichtiger Aspekt.
Es ist natürlich eine wichtige Frage, welches Rollenverständnis sollen Männer einnehmen, wenn es die traditionelle Ernährerrolle alleine nicht mehr sein kann. Also ich denke mir, es ist im Zweifelsfall leichter gewesen für die Frauen mit dem Hintergrund einer doch weitestgehend dann doch akzeptierten Emanzipation ihre Handlungsspielräume, wenn man so will, wieder auf den Beruf auszudehnen, auch wenn sie Mütter geworden sind, was nebenbei bemerkt, große Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Also ich will das nur in Erinnerung rufen bis in die Gegenwart. Also was man in Tübingen erlebt, ist eine ganz andere gesellschaftliche Situation als die in Erfurt. Also wenn sich diese Modelle nicht mehr halten lassen, wie kann man dann trotzdem ein partnerschaftliches Modell in die Tat umsetzen? Und wie schwierig das ist, glaube ich, das weiß man aus der eigenen Praxis genauso wie aus dem Erleben des Umfeldes, jeden Tag immer wieder aushandeln zu müssen, wer wann zur Kita fährt, wer in welche Elternversammlung geht, wer welche Beteiligungen übernimmt, ist ein ziemlich mühsames Geschäft. Aber auch das hat heute jedenfalls auf keinen Fall in Ostdeutschland mit Ehe zu tun, sondern ist eben die Frage, wie man in einer Partnerschaft, Elternschaft leben kann.
Ja, und was natürlich schon dazu kommt, auch was die Sache schon erschwert, ist, dass oft die Einstellung im Betrieb den Männern gegenüber so ist, dass hier noch das alte Familienmodell vertreten wird. Man erwartet von den Männern 150%igen Einsatz für den Beruf. Und das kommt stark in Widerspruch zu dem Selbstverständnis vieler, vieler Männer heute, dass sie eben auch wirklich Väter sein wollen und auch deshalb Zeit für zu Hause haben wollen. Aber da sind sie wirklich oft im Kampf, auch innerlich und auch äußerlich manchmal, mit ihren betrieblichen Situationen.
Also ich stelle fest, ich bin noch nicht ganz in eins mit dem Verlauf der Diskussion. Also im Prinzip ist es ja so, dass Herr Kopp sagt, die Ehe war eigentlich immer modern und dass Frau Wienfort und Herr Jeluschek sagen, ja, die Zahlen belegen einen Aufwärtstrend. Es gibt eine Art Comeback der Ehe. Und ich hadere damit, wir haben einen Zustand einer Pluralisierung der Lebensformen. Also es gibt schon lange Regenbogenfamilien, es gibt die Ehe für alle, es gibt Co-Parenting. Das heißt, zwei Menschen gleichen oder unterschiedlichen Geschlechts schließen sich zusammen mit der einzigen Absicht, gemeinsam Kinder großzuziehen. Romantische Liebe ist da nicht die Voraussetzung. Also für mich ist es so, dass diese Pluralisierung der Lebensformen eher dafür sprechen würde, dass die Ehe nicht modern ist.
Wir haben eine Pluralisierung, das stimmt. Es gibt all diese Lebensformen, die Sie nennen. Wenn wir uns jetzt aber die Verteilung betrachten, historisch, dann ist die Ehe eben immer noch die dominante Lebensform. Was wir, wenn dann noch zusätzliche Form haben, sind nicht eheliche Lebensgemeinschaften mit Kindern, die wir im Osten häufiger finden als im Westen. Aber auch im Osten ist die Heirat in diesen Paaren sehr wahrscheinlich. Nicht beim Kinderkriegen, aber im Lauf der Beziehung.
Die Heirat bei welchen Paaren?
Mit Kindern. Es gibt große, große Anzahl an nicht ehelich geborenen Kindern. Aber die meisten davon leben mit ihren beiden leiblichen Eltern zusammen, die auch relativ häufig im Lauf der Beziehung dann heiraten. Eben um dieses Symbolhafte zu demonstrieren.
Vielleicht kann man noch mal daran erinnern, dass die Ehe als Institution, wenn man sie als Rechtsverhältnis sieht, ja praktisch eine Paketlösung im Großen und Ganzen anbietet. Mhm. Alle anderen Formen von Zusammenleben, Elternschaft und so weiter können ja aber auch nicht vollkommen ohne rechtliche Regelungen auskommen. Das heißt, das führt zu einer Welt, in der eigentlich sehr, sehr häufig im Leben Verträge geschlossen werden, Erklärungen abgegeben werden müssen, Vaterschaftserklärungen oder was auch immer. Und man entgeht also diesem Sog der modernen Welt, dass rechtliche Verhältnisse geschaffen werden und erhalten werden müssen, nicht, indem man nicht heiratet. Also man muss dann wiederum andere Formen finden. Und von daher lässt sich dann auch wieder vertreten, dass man sich für Ehe als eine dann doch auch traditionelle Form entscheidet, die ja von reichem Brauchtum umgeben ist. Und dann sind wir wieder bei der kulturellen Funktion von Hochzeit, die wir ja bisher nur angeschnitten haben.
Ja, aber die kulturelle Funktion von Hochzeiten, wenn man sich anschaut, wie heute geheiratet wird, also Paare geben sich in der Seilbahn, beim Fallschirmspringen oder sogar unter Wasser das Ja-Wort. Da fällt es mir ein bisschen schwer, diese kulturelle Bedeutung darin tatsächlich zu spüren.
Meine Erfahrung aus meiner Arbeit ist schon so, dass wenn es um die Frage des Heiratens geht, geht es immer darum, ja, der Wunsch ist da, dass der andere wirklich zu mir steht. Ja, also dieses Ja-Wort dann in der Öffentlichkeit vor Verwandten, vor Freunden und so weiter mit auch juristischen, rechtlichen Konsequenzen. Das hat schon eine große Bedeutung, um auch eine Sicherheit zu schaffen. Ja, wir gehören zusammen und zwar nicht nur, solange der andere halt immer wieder dann gute Stimmung ist, sondern auch, wenn es mal schwierig wird.
Also ich weiß nicht genau, wie viele Paare beim Fallschirmspringen heiraten. Ich würde denken, dass das eine ziemlich kleine Minderheit ist. Ja. Ich finde aber auch, dass man sich also nicht allzu viel Kulturpessimismus da leisten sollte, wie die Menschen sich ein Ja-Wort geben. Das ist eben dann Ausdruck ihres Verständnisses von eigener Persönlichkeit und Individualität. Ich glaube, die Mehrheit tut das noch relativ konventionell auf dem Standesamt, in der Kirche und natürlich beides und nacheinander. Aber wenn da nun bei bestimmten Gruppen der Wunsch entsteht, das in besonderer Weise zu inszenieren, würde ich das nicht unbedingt interpretieren als, die meinen es gar nicht ernst und denen kommt es nur auf ein bestimmtes Event an. Ich glaube eher, dass es eben einen Ausdruck von extrovertierten Persönlichkeitsstrukturen gibt. Die hat es früher auch gegeben, die konnte man vor Instagram nur nicht so ausleben.
Also im Gegenteil, ich glaube, dass es sogar ein Zeichen dafür ist, dass es ernst ist. Dieser Tag soll was Besonderes sein. Nun ist es in vielen gesellschaftlichen Bereichen ja heute so, dass es dann eben diese Eventstrukturen gibt, dass man das so besonders macht. Und ob man das jetzt im Fallschirm machen muss. Ich glaube auch nicht, dass es sehr viele sind, die das tun. Ich wüsste nicht, wie viel Pfarrer sich dazu bereit erklären, aber das ist auch was anderes. Es ist eher ein Zeichen für die Bedeutsamkeit des Ganzen. Genauso wie auch, wir hatten das vorhin schon mal, die Ehescheidung eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass man Ehe ernst nimmt. Weil jetzt ist man mit dieser Beziehung dann, das macht man ja auch nicht mal so hoppladihopp, sondern nur, wenn es ernste Probleme gibt. Das ist ja auch kein einfaches und auch kein billiges Verfahren und auch kein konsequenzenloses, auch wenn geschiedene Menschen heute nicht mehr stigmatisiert sind, aber trotz alledem, das ist ja auch ökonomisch nicht so simpel, man nimmt das besonders ernst und deswegen löst man es auf. Nicht, weil man es nicht mehr ernst nimmt. Und hier macht man diese...
Das ist aber eine gewagte These, finde ich.
Ja, dem würde ich schon zustimmen.
Weil, ich bin mir da nicht so ganz sicher.
Also historisch ist das auch so, dass man durchaus aus Ehescheidungsakten also viele Aussagen darüber hat, woran denn nun die Ehen gescheitert sind. Man sieht grundsätzlich und immer, dass es darum geht, dass Erwartungen nicht erfüllt werden. Das können ganz unterschiedliche Formen von Erwartungen sein. Das ist auch historisch sehr stark natürlich veränderbar. In einer Welt, in der nur Ehebruch als Ehescheidungsgrund gilt, nützt es nichts. Viele andere Geschichten zu erzählen, wenn man diese Geschichte nicht präsentieren kann und so weiter und so weiter. Aber die Erwartungen werden nicht erfüllt und das ist letztlich der Grund für den Versuch und das ist ja also historisch gesehen ein unendlich schwieriger Versuch, oft eine Ehe zu trennen.
Ja, ich sehe schon, mit meinem Kulturpessimismus komme ich hier irgendwie nicht weiter. Wir nähern uns dem Ende der Sendung. Ich möchte abschließend fragen nach den Zukunftsperspektiven. Also wir haben da jetzt diesen Trend, den die Zahlen des Statistischen Bundesamtes belegen. Wie sind Ihre Prognosen nach allem, was wir von Ihnen jetzt gehört haben? Gehen Sie davon aus, dass sich dieser Trend, also sprich der Anstieg der Eheschließungen in Deutschland, verstetigen wird?
Also das kann ich jetzt aus meiner Perspektive nicht so unbedingt sagen, weil es in der Geschichte ja immer dieses Auf und Ab gibt. Mal geht's in die eine Richtung, mal geht's dann wieder in die andere Richtung. Ja, also dass dann so das Bedürfnis dann entsteht, plötzlich sich dann wieder aus diesen Formen zu befreien und man schüttelt sie ab. Ja, das kann schon auch durchaus sein. Also ich würde da keine Prognose wagen, wie lang und wie intensiv dieser Trend anhält. Ich stelle es nur im Moment fest und ich stelle fest, dass das, was die Qualität der Paarbeziehung angeht, im Moment ein guter Trend ist, nämlich, dass außer diesem Bedürfnis nach Autonomie und nur gefühlsmäßigen Verliebtsein auch dieses andere Bedürfnis, das Bedürfnis nach einer sicheren, klaren Bindung, wieder eine größere Rolle spielt. Und das kann sich sicher auch wieder mal ändern.
Also ich würde da anschließen, wo Herr Kopp argumentiert hat, es sei eigentlich nie unmodern gewesen. Ja. Also besonders, wenn man traditionelle Milieus ansieht, wenn man Einwanderer-Milieus ansieht zum Beispiel, da ist ja tatsächlich klar, dass die Ehe dort nie unmodern oder nicht mehr praktikabel war. Also insofern bleiben die Oberschichten nicht zu vergessen, in denen Ehe immer noch und durchgängig das im Grunde einzig akzeptable Zusammenlebensmodell gewesen ist. Also von daher würde ich sagen, sie bleibt da bestehen, wo sie immer modern oder akzeptiert war. Für mich ist die entscheidende Frage, kann die bestimmte Teile der Mehrheitsgesellschaften, und da ist natürlich wichtig, diese Generation sind jetzt sehr viel kleiner, als das zum Beispiel in den 50er und 60er Jahren der Fall gewesen ist. Kann sie da wieder so verlorenen Boden gut machen, in den akademischen Milieus, die Generationen, wo die Mehrheit im Studium gesagt hat, sowas Traditionelles und Spießiges wie heiraten kommt für mich gar nicht in Frage. Also gelingt da ein Einrücken oder ein Wandel vor dem Hintergrund dessen, ja, was ich ja schon als Argument vertreten habe. Man glaubt und hofft und davon träumt, Autonomie auch in der Ehe präsentieren zu können.
Prognosen sind ja immer schwierig. Wie hieß das mal so hübsch? Vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Ich glaube, dass Ehe nie unmodern war, dass sie auch nicht unmodern werden wird und dass insofern im individuellen Lebensverlauf die Wahrscheinlichkeiten zu heiraten sich auch nicht arg ändern werden. Wenn wir diese Zahlen des Statistischen Bundesamts betrachten, dann kommt es wirklich darauf an, Sie sagten das gerade, wie groß sind denn eigentlich sozusagen die Kohorten, die jetzt hier ins ehefähige Alter kommen? Was man auch nicht ganz missachten sollte, wir haben einfach 1 Million neuer Einwohner seit 2015/16, die alle relativ jung sind, die eventuell ja auch heiraten. Also insofern sind diese Zahlen immer schwer zu interpretieren und vor allem vorherzusagen. Für das Modell der Ehe als Lebensform sehe ich aber nicht schwarz und habe eigentlich auch noch nicht schwarz gesehen.
Das war das SWR2 Forum heute zum Thema Ja, ich will, ist die Ehe wieder modern? Es diskutierten die Historikerin Professor Monika Wienfort, der Familiensoziologe Professor Johannes Kopp von der Universität Trier und Dr. Hans Jeluschek, Psychologe und Paartherapeut. Die Gesprächsleitung hatte Doris Maul.